Einen schönen guten Morgen auch von mir. In der Predigt geht es heute nicht um die Frau Zimmermann, sondern um den Herrn Zimmermann, nämlich um Jesus natürlich. Und der heutige Predigttext wird euch schockieren, er wird euch provozieren und ich hoffe, er wird nicht nur das, sondern er wird euch auch auffordern, etwas zu tun und ich hoffe auch und bete dafür, dass ihr das beherzigt. Denn dieser Predigttext heute ist kompromisslos, er ist sehr klar, er ist sehr eindeutig, kein Wischiwaschi, kein um das heiße Brei herumreden. Und wenn wir das beherzigen, wozu Jesus uns heute auffordert in diesem Predigttext, dann werden alle Menschen staunen, auf uns Christen schauen und merken, wir werden die Welt ein Stückchen besser machen. Dann kann das passieren, was die Jünger, die ersten Christen damals vor rund 2000 Jahren geschafft haben. Nämlich, dass diese kleine Truppe von Männern und Frauen innerhalb von 3 Jahrhunderten die gesamte bekannte Welt, das gesamte römische Reich zum Christentum bekehrt hat und bereichert hat. Warum? Wie haben sie das geschafft? Nicht, weil sie Geld hatten, sie hatten auch keine Macht, Strukturen schon mal gar nicht, auch keine Armee, sondern aufgrund ihrer dienenden Haltung, ihrer Großzügigkeit und ihrer Liebe haben sie diese Welt verändert. Und der heutige Predigttext beschreibt eine Szene kurz bevor Jesus verhaftet und schließlich am Kreuz getötet wird. Er ist mit seinen Anhängern auf dem Weg nach Jerusalem und feiert, wie es jüdischer Brauch war, das Passafest. Und es war an diesem Abend eine besondere Stimmung unter Jesus und seinen Anhängern und wir hören aus Johannes 13.
Natürlich hatte er seine Weggefährten über all die Jahre liebgewonnen. Das musste sich in diesen vom Abschied überschattenden Stunden besonders zeigen. Es war noch vor dem Abendessen. Der Teufel hatte Judas, den Sohn von Simon Iskariot, schon so weit gebracht, dass er bereit war, Jesus zu verraten. Jesus war sich in dieser Stunde bewusst, welche Vollmacht ihm sein Vater übertragen hatte, dass er von ihm gekommen war und nun zu ihm zurückkehren würde.
In dieser Stunde war sich Jesus bewusst, andere übersetzen, in dieser Stunde wurde sich Jesus bewusst, wurde Jesus gewahr. Das ist eigentlich eine interessante Aussage, denn es scheint so, als ob nach 3 Jahren Wirken erst am Ende seiner Zeit Jesus etwas bewusst wird, nämlich wer er wirklich ist. Erst hier am Ende, so scheint es, ist er sich seiner Vollmacht, seiner Power, seiner Kraft, seiner Göttlichkeit bewusst geworden. Ich glaube, Jesus hat das nicht hier zum ersten Mal erlebt oder es ist ihm nicht zum ersten Mal bewusst geworden, sondern ich glaube, es ist ihm hier erneut nochmal bewusst geworden oder ganz besonders bewusst worden. Er schaut auf seine Jünger, er schaut auf den gedeckten Tisch, vielleicht hört er im Hintergrund das Klappern in der Küche und da hat es ihn nochmal ganz neu berührt, ganz neu gepackt, wer er wirklich ist. Ihm wird klar, dass Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, ihm, Jesus, die Macht über alles gegeben hat. Die Macht und Autorität über alles und jeden. Ihm wird bewusst, er ist nicht nur der mächtigste Mann in diesem Raum. Er ist nicht nur der mächtigste Mann in dieser Stadt. Er ist nicht nur der mächtigste Mann in diesem Land. Er ist nicht nur der mächtigste Mann in dieser Welt. Er ist der mächtigste Mann im Raum, in der Stadt, im Land, in der Welt. Ja, er ist der mächtigste Mann des ganzen Universums. Und das wird ihm hier nochmal ganz besonders bewusst in all dem geschäftigen Treiben. Was würdet ihr, was würdest du tun mit diesem Bewusstsein? Du hast alle Macht im Himmel und auf Erden. Was würdest du tun? Es gibt niemanden, der mächtiger ist als du. Was würdest du tun mit diesem Wissen, und mit dem Blick auf Judas, der dich wenige Stunden später verraten wird, was würdest du tun? Lasst uns schauen, was Jesus tut. Und damit kommen wir zum wichtigsten Wort im heutigen Predigttext. Das besteht aus 2 Worten, heißt da. Denn dieses da ist die Verbindung zwischen dem, dass Jesus sich bewusst wird, welche Macht, welche unglaubliche Macht er hat, und dann seinem Handeln, was er daraus folgt.
Jesus vom Tisch auf. legte seine Obergewänder ab und band sich ein Tuch um.
Jesus steht auf und alle erwarten, jetzt wird er eine Rede voller Vollmacht sprechen. Er steht auf und die Jünger, die Anhänger erwarten vielleicht, jetzt gibt er einen Befehl, etwas zu tun. Vielleicht erwartet auch mancher, oh, jetzt müssen wir ihm huldigen. Und was macht Jesus? Nichts von all dem, sondern er zieht sein Obergewand aus. Das Obergewand, das ist wichtig zu verstehen, was ihn als Rabbi, was ihn als Chef der Truppe gekennzeichnet hat. Wenn Jesus mit seinen Anhängern durch Israel gezogen ist, wussten alle, er ist der Chef, denn er trug dieses edle Obergewand. Er legt es ab und dann bindet er sich ein Tuch um. Und auch das Tuch ist ein Symbol. Das Tuch bezeichnet nämlich den Diener und den Sklaven. In diesem Moment kann ich mir gut vorstellen, dass manche Jünger jetzt denken, wir hätten besser diesen Abend vorbereiten sollen. Warum wird er jetzt zum Diener? Vielleicht hätten wir mehr organisieren sollen, die Gästeliste genauer durchgehen sollen, das Catering besser machen sollten. Das, was jetzt kommt, sollte Jesus nicht tun. Das sollten wir tun. Andere denken vielleicht, wir hätten mehr Diener besorgen sollen und schauen mit Zweifel auf das Kommende. Denn das, was Jesus jetzt tut, ist unfassbar und unglaublich. Macht euch das nochmal bewusst. Ihm wird in diesem Moment gewahr, in diesem Raum. Er hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Und er wird zum Diener. Er wird zum Sklaven. Diese Geschichte ist relativ bekannt und ich vermute, ganz viele von euch kennen diese Geschichte der Fußwaschung. Ihr habt sie schon zigmal gehört, aber ist euch bewusst, was in diesem Text steht? Das ist kein Text zur Auferbauung, den man mal hört, den man literarisch zerpflückt und irgendwelche Dinge daraus ran kann. Dieser Text steckt voller Sprengstoff. Dieser Text geht direkt in die 12. Volltreffer. Was nämlich Jesus tut, tut kein Meister. Kein Anführer, kein Rabbi und schon gar nicht Gott. Sich selbst aus freien Stücken zu erniedrigen, seine Machtzeichen abzulegen und zum Sklaven zu werden. Ich glaube, Jesus konnte dies tun. Er konnte so demütig dienen, dass ihm im wahrsten Sinne des Wortes kein Zacken aus der Krone brach, weil er wusste, wer er ist. Er war sich bewusst, welchen Stellenwert er gegenüber Gott hat. Gibt irgendwie Parallelprogramm, gell? Man sieht's. Kann man nicht den Beamer schwarz machen und dann nur auf dem Computer das sehen? Ich halte hier die Predigt des Jahrtausends und dann macht mir Bill Gates einen Strich durch die Rechnung. Also. Ja, dann habt ihr alle nachher eine Ausrede und sagt, ja, ich habe das mit dem Dean gar nicht mitbekommen. Ich habe eher die Zeichen von Microsoft gesehen, von daher, ich ändere mein Leben nicht. Und dann hätte ich das hier nicht machen sollen. Also, ich nochmal, ich bin davon überzeugt, dass Jesus so demütig dienen konnte, weil er sich bewusst war, welche Stellung er gegenüber Gott hatte. Es brach ihm im wahrsten Sinne des Wortes kein Zacken aus der Krone, weil er wusste, wer er ist. Er wusste, er ist Gottes Sohn. Er ist Gott selbst. Und diese Titel, die er hatte, Herr, Meister, Rabbi, Gottes Sohn, Erlöser, diese Titel stellten für ihn immer eine Gelegenheit dar, zu dienen. Und das tut er jetzt.
Dann goss er Wasser in eine Schüssel und begann, die Füße der Jünger zu waschen und sie mit dem Tuch abzutrocknen.
Das ist entscheidend. Er zieht sich nicht nur an wie ein Diener, legt sein Obergewand ab und legt das Tuch an, sondern er handelt auch wie ein Diener. Schon diese Aktion des Obergewandes ablegen war skandalös, aber jetzt die Arbeit der Sklaven und der Diener zu verrichten, war der Gipfel. Denn Füße zu waschen war eine der erniedrigendsten Arbeiten überhaupt. Das taten damals nur Diener und Sklaven. Und Sklaven waren damals Gesetzlose. Sie waren wie eine Sache. Sie waren Besitz. Und wenn der Besitz keine Lust mehr hatte auf diesen Sklaven, dann konnte er ihn verstoßen, weiter verschenken. Er konnte tun und lassen, was er wollte mit diesen Sklaven. Und Füße zu waschen war erniedrigend, war eklig. Drecksarbeit im wahrsten Sinne des Wortes. Weil die Menschen damals nicht in schicken Lederschuhen rumliefen, sondern weil sie, wenn überhaupt, in Sandalen rumliefen, aber die meisten barfuß. Und auf den Straßen sammelte sich der Kot und der Urin der Tiere, der Abfall, Staub, Müll und Dreck. Und Jesus kniet jetzt nieder und wäscht diese Füße, die all den Dreck dieser Welt anhaften haben. Und das darf er doch nicht tun. Er, der mit seinen Händen Menschen segnete, er, der mit seinen Händen Menschen liebevoll berührte, der Menschen mit seinen Händen zum Leben erweckte, der Menschen heilte, er, Gott, bückt sich und fasst jetzt diese dreckigen, verschmutzten Füße an und wäscht sie. Und der Bibeltext ist ehrlich. Er sagt nämlich, alle im Raum waren schockiert. Es herrschte Totenstille, niemand konnte sich wehren oder nachfragen. Niemand? Gott sei Dank gibt es immer einen, der dazwischen funkt, und wie immer ist es Petrus.
Als er zu Simon Petrus kam, wehrte sich dieser vehement. Herr, alles was recht ist, aber du willst meine Füße waschen?
Petrus spricht das aus, was alle im Raum denken. Das kann er nicht machen, das ist skandalös. Das geht nicht, dass unser Meister, dass Gott selbst sich erniedrigt und unsere Füße wäscht. Petrus wehrt sich mit Händen und Füßen dagegen, aus gutem Grund. In jeder Religion, die es gab und die es bis heute gibt, sind wir Menschen dazu da, diesem Gott zu dienen. Weil man das so macht und weil man damit erreichen kann, dass das höchste Wesen dem Betroffenen wohlgesonnen ist. Jesus macht es ganz anders. Er dient den Menschen. Und damit ist er ein Urbild eines neuen Verhaltens. Ganz wichtig ist, Jesus tut hier nicht etwas, was einfach getan werden muss, was auch jeder andere hätte tun können. Hier geht es viel mehr als um saubere Füße.
Nachdem er allen die Füße gewaschen hatte, zog er wieder seine Obergewänder an und ging an seinen Platz am Tisch zurück.
Jetzt wird auch wieder dieser Statuswechsel sichtbar vom Diener zum Rabbi, zum Herr, zum Meister. Und Jesus schaut in die Runde und fragt dann:
Habt ihr verstanden, was ich gerade getan habe?
Und die Antwort ist klar, es antwortet niemand, weil da gibt es nichts zu verstehen. Die Leute sind geschockt. Wie kann Jesus das tun? Denn sein Verhalten gab es noch nicht, es war ein Skandal.
Ihr nennt mich Rabbi und Herr, und das ist in Ordnung so, denn das bin ich.
Auch das ist interessant. Jesus wiegelt nicht ab, sondern er weiß sehr, sehr, sehr genau, wer er ist. Ja, ich bin nach wie vor der Herr und der Rabbi, Gott selbst. Aber aus diesem Selbstbewusstsein kann er eben zum Diener und zum Sklaven werden. Und jetzt seid froh, dass ihr sitzt. Denn jetzt kommt der absolute Hammer. Das ist so eine Provokation, was Jesus sagt. Hört es euch an, was er in diese Ruhe und in diese Stille spricht.
Wenn ich also, euer Rabbi und Herr, euch die Füße gewaschen habe, dann müsst auch ihr bereit sein, euch gegenseitig zu dienen. Erinnert euch immer wieder daran, dass ich diesen Sklavendienst gerne für euch ausgeübt habe, damit ihr zu jeder Zeit bereit seid, anderen ebenso zu dienen.
Jay hat, glaube ich, vor 2 Wochen sehr leidenschaftlich gepredigt und mir ging es bei diesem Text genauso. Das sind nicht Worte, über die wir hinweglesen können und sagen, ja, das ist halt so, jetzt geht's weiter. Sondern was für eine Provokation. Was für ein Schlag ins Gesicht eigentlich. Ich diene, um euch ein Beispiel zu geben. Tut es genau so. Luther übersetzt Jesu Worte folgendermaßen. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Ich, Jesus, habe euch ein Beispiel gegeben, damit ihr es mir gleich tut. Was bedeutet das? Seid jederzeit bereit, anderen zu dienen. Jederzeit dienen. Nicht, wenn es mir in den Kram passt. Immer wieder dienen. Nicht, wenn ich davon irgendeinen Nutzen habe. Überall dienen. Nicht nur in dem Umfeld, was uns anvertraut ist und was uns wichtig ist. Wir sollten als Nachfolger Jesu, und da ist Jesus hier ganz klar, den anderen Menschen nicht den Kopf waschen, sondern die Füße. Wir sollten nicht besser wissen, sondern dienen. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Und diese Worte, auch damit werde ich einige unter euch provozieren, diese Worte sind kein Impuls, den wir jetzt mal diskutieren. Jetzt machen wir einen Arbeitskreis dienen und dann tauschen wir uns mal aus, was können wir denn leisten und was können wir machen, sondern das ist ein Auftrag. Sein Auftrag. Und diesen Auftrag kann auch jeder von uns hier verstehen. Dazu braucht es kein Theologiestudium. Das haben die Jünger damals verstanden und das kann auch hier jeder verstehen. Dient. Und nun kommt das Entscheidende und das ist so wichtig bei diesem Auftrag Jesu. Jesu kann uns so direkt zum Dienen auffordern, weil wir Kinder Gottes sind. Und das ist der springende Punkt. Bist du dir bewusst, wer du in den Augen Gottes bist? Du bist in den Augen Gottes nämlich kein Diener, sondern du bist sein Kind. Der Vater im Himmel sagt, du bist mein geliebtes Kind, meine geliebte Tochter, mein geliebter Sohn, du bist Königskind. Wir sind Kinder Gottes, mit Jesus als unserem Bruder. Und das ist so wichtig, sich das immer wieder bewusst zu machen. Das war übrigens mein Kind. Das ist auch ein Königskind. In der direkten Linie Gott, Carsten, Michel. Nein, er ist auch ein Königskind, natürlich, von Gott im Himmel. Wenn wir uns das bewusst machen, dass wir Königskinder sind, und das sind wir, Kinder des Schöpfers der Himmel und der Erde, dann können wir selbstbewusst, dann können wir aufrecht, dann können wir stolz durchs Leben gehen. Und dann wird Dienen zu keiner Last. Dann wird es nicht ein Sklavendienst, der uns gefangen hält, der uns fesselt und der uns Mühe macht, sondern dann kann ich dienen aus Großzügigkeit, dann kann ich dienen aus Freude, denn dann bin ich nicht abhängig vom Lob anderer Menschen, der Anerkennung der anderen, der Meinung der anderen. Dann diene ich nicht, um es anderen zu beweisen, ich tue was, um mir Anerkennung zu verdienen oder um mir mein Herz zu beruhigen oder Gott zu gefallen, sondern wenn ich mit diesem Selbstbewusstsein, ich bin Königskind Gottes, diene, dann tue ich es gerne. Dann wird es zur Freude und dann hilft es mir und dem Gedienten. Wir haben gesungen, There are people rising up. Wie wäre das, wenn wir Christen nicht gekennzeichnet werden, weil wir besser wissen, weil wir immer den moralischen Finger heben, oder weil wir scheinbar so grau und irrelevant sind, sondern wie wäre es, wenn das passiert, was wir gesungen haben? Dass die Menschen, dass wir Christen aufstehen und die Leute staunen vor uns stehen und sagen, wow, ihr macht diesen Ort, ihr macht diese Region, ihr macht dieses Land lebenswerter und schöner. Wie wunderbar wäre das, wenn Menschen denken, aufgrund unseres leidenschaftlichen Dienen, auch wenn ich mit den Christen nichts am Hut habe, auch wenn ich das ganze Jesus-Sache nicht verstehe, bin ich froh, dass es Christen hier gibt, weil sie den Unterschied machen. Wie wäre das, wenn ein Vater sagt, ich habe mit Jesus nichts am Hut, aber ich wünsche mir für meine Tochter einen Partner der Christus, weil dann kann ich sicher sein, dass meine Tochter geehrt wird. Wie wäre das, wenn ein Chef sagt, am liebsten stelle ich die Christen ein. Und warum? Weil dann weiß ich, dass sie ihre Arbeit gut machen, dass sie hoffnungsvoll, vertrauensvoll und voller Freude dienen, dieser Firma und den anderen Mitarbeitern. Was würde sich alles verändern, wenn wir so handeln und die Menschen so von uns denken? Jesus war der Größte und er war sich nicht zu schade, sich zum Niedrigsten zu machen. Und er hat deutlich gemacht, bei ihm in Gottes Augen gilt ein anderer Maßstab als in dieser Welt. Deine wahre Größe hängt nicht davon ab, wo stehst du in der Hierarchie und wie viele Leute müssen dir dienen und dich bedienen, sondern wahre Größe hängt davon ab, wie viele Menschen du dienst. Und umso höher du in der Hierarchie bist, umso mehr solltest du dienen. Wie gut würde dieses Dienen unseren Familien gut tun, unseren Freunden, unserer Nachbarschaft, unserer Region? Wie wäre es, wenn wir tatsächlich unseren Einfluss, unser Gebet, unser Geld, unsere Fähigkeit nicht nur für uns und die Menschen, die wir lieben, einsetzen, sondern tatsächlich für diese Welt. Für die, die es nicht verdient haben, für die, die es nicht so gut haben, für die, die uns brauchen. Der GAV ist so eine Geschichte des Dienens. Das hat doch die Annette und die anderen vor 20 Jahren nicht angefangen, weil sie Anerkennung wollten. Hätten sie wahrscheinlich gewusst, welche Arbeit auf sie zukommt, hätten sie gesagt, nicht mit mir. Sie haben es gemacht, weil sie von Gott den Auftrag gehört haben, du sollst dienen, du sollst dieser Gemeinde, diesem Ort, dieser Region was Gutes tun. Und sie haben sich auf den Weg gemacht und gesagt, das ist mein Platz, an dem ich dienen will. Da geht es nicht um mich, sondern geht es um die Menschen. Und was für eine Erfolgsgeschichte. Nicht erst nach 20 Jahren, schon sondern im ersten Jahr, im zweiten Jahr, im fünften Jahr. Wie würde diese Gemeinde aussehen, wenn wir nicht die 11 Hauptamtlichen hätten, die dieser Verein finanziert? Wie würde diese Gemeinde aussehen, wenn wir nicht Leiter hätten, die dienen würden, sondern die befehlen würden und die sich im Rampenlicht scheinen lassen und bewundern lassen? Unsere Leiter dienen und ihr, ganz viele von euch, dienen und dadurch wird diese Welt ein Stückchen besser. Zum Schluss nochmal die Frage, was würde tatsächlich passieren? Und das ist die Frage, die du dir stellen solltest. Frag nicht, wo kann mir gedient werden, sondern dreh sie um, wem kann ich dienen? Schau nicht, dass die Welt sich um dich drehen muss, sondern schau, wie du dich in dieser Welt drehst und bewegst. Am Ende, und das ist mir wichtig, wir sind eine Gemeinde, die sehr viel diskutiert. Und manchmal habe ich den Eindruck, die auch sehr viel zerredet. Und ich glaube, es gehen auch einige von euch nach Hause und sagen, das war doch viel zu einfach. Wir sollen dienen. Und dann kommen die Abers und dann kommen die Wenns und dann kommen die gegebenenfalls und dann kommt die historisch-kritische Sicht auf die Dinge. Jesus ist manchmal klar. Und Jesus ist manchmal so klar, so ehrlich, so kompromisslos, weil dadurch auch eine Wirksamkeit entsteht. Und christlicher Glaube bewährt sich im Tun. Christlicher Glaube bewährt sich im Tun. Und Jesus, so hat es Sören Kierkegaard, ein Philosoph, mal ausgedrückt, will keine Bewunderer, er will keine Besserwisser, er will keine Beobachter, sondern er will Beteiligte. Er will Menschen, die ihm nachfolgen. Und dann schreibt Sören Kierkegaard, die Bewunderer fragen, was habe ich von Jesus? Was habe ich, wenn ich mich in seinem Lichte glänzen kann, anstrahlen lassen kann? Und Sören Kierkegaard sagt, die falsche Frage ist das. Denn der Nachfolger fragt, was hat Jesus von mir? Was hat Jesus von mir? Was hat Jesus von dir? Warum bist du in dieser Welt? Lasst uns zu Tätern der Tat werden, lasst uns dienen. Und lasst es uns mal ausprobieren, weniger zu reden und mehr zu tun. Und das Paradoxe bei Gott ist, wenn du dienst, wird es dem, dem du dienst, gut tun. Und es wird dir gut tun. Denn im Dienen wirst du Gottes Erfahrung machen und staunen, was auch alles bei dir passieren kann und passieren wird. Denn Gutes tun tut gut. Allen Beteiligten.